Ja, liebe Gemeinde, heute der zweite Teil, was bedeutet Nachfolge für uns? Greta aus Schweden, die hat eine Lawine losgetreten. Sie schwänzt Freitag die Schule, um vor dem Parlament in Stockholm zu demonstrieren für die Umwelt. Und wir wissen ja, dass das Kreise gezogen hat. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland und auch in anderen EU-Staaten an Freitagen Schülerdemos für die Umwelt. Free Days for Future, so das Motto. Schüler sagen, so wie es jetzt geht, kann es nicht mehr weitergehen. Ja, im Grunde haben sie ja recht. Wir alle sehen mehr oder weniger das Ende der Fahnenstange. Die Ressourcen der Erde sind endlich. Wir wissen, dass es letztlich kein unbegrenztes Wachstum geben kann, weder in der Wirtschaft noch in der Finanzwelt. Auch wenn uns die durch die Medien ja eigentlich immer auch erzählt wird, es geht immer weiter, wird immer weiter wachsen alles und das als alternativlose Möglichkeit dargestellt wird, ahnen immer mehr denkende Menschen, dass es irgendwann einen Crash unausweichlich geben muss. Schon heute landen viele Produkte auf der Müllhalde, weil dem Wirtschaftswachstum gar nicht so viel Kaufkraft entgegensteht. Und wenn wir mal ehrlich sind, es gibt ja in der Schöpfung kein einziges Beispiel, an dem wir unbegrenztes Wachstum sehen können. Plakativ gesagt, schon jedes Kind weiß, jeder Luftballon platzt irgendwann, wenn man zu viel Luft reinbläst. Viele Menschen und auch Christen fragen sich, was sollen wir tun? Im Internet kann man unterschiedliche Dinge sehen, wie sich Menschen Gedanken machen. Zum Beispiel bin ich da über die sogenannte Wissensmanufaktur gestolpert. Hinter der sogenannten Wissensmanufaktur stehen Intellektuelle, die zur aktuellen Wirtschaftsordnung einen Plan B favorisieren und im Internet auch veröffentlicht haben. Den kann man dort nachlesen. Es ist ja grundsätzlich zu begrüßen, wenn sich Menschen alternative Gedanken zur gegenwärtigen Ordnung machen. Und es muss ja immer auch alternative Möglichkeiten geben. Also dieses Wort alternativlos muss man eigentlich immer hinterfragen. Die Frage ist, wie sollen wir Christen uns nun positionieren? Sollen wir Christen auch einen Plan B haben? Haben Sie einen Plan B? Wie stehen Sie zur Aktion von Greta aus Schweden zum Beispiel? Wir sind oft so unsicher geworden, darin herauszufinden, was ist nun richtig und was ist nun falsch. Woran liegt das? Es liegt meines Erachtens daran, weil wir den Plan B, den Jesus Christus uns Christen befohlen hat, weichgespült haben. Wie lautet denn der Plan B für uns Christen? Jesus hat es uns deutlich gesagt. Sein Plan B lautet, folge mir nach. Folge mir nach. Und wir hatten zwei Leitsätze im ersten Teil des Themas aufgestellt. Erstens, wenn Gott uns in die Nachfolge ruft, dann ruft er uns in die enge Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Wenn Gott uns in die Nachfolge ruft, zweitens, dann beruft er uns dazu, ein Segen für die Welt zu sein. Wir wollen anhand der Stiftshütte weiter uns in Erinnerung rufen, was Nachhilfe für uns, was Nachfolge, nicht Nachhilfe. Manchmal brauchen wir auch Nachhilfe. Aber hier geht es um Nachfolge, weniger um Nachhilfe. Also Nachfolge für uns heißt, erstens die drei Bereiche der Stiftshütte. Die Stiftshütte unterteilt sich in drei Bereiche. Der Vorhof, das Heilige und das Allerheilige oder das Allerheiligste. Paulus sagt, Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nachfolge geschieht immer aus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es gibt keine wirkungsvolle Nachfolge, die aus menschlicher Kraft heraus geschieht. Christus ist Gottes Kraft und Weisheit. Und zwar ist Christus Gottes Kraft und Weisheit für unseren Leib, für unsere Seele und für unseren Geist. Wenn Jesus uns in seine Nachfolge ruft, betrifft das den ganzen Menschen. Meinen Leib, meine Füße, meine Hände, meinen Kopf, aber auch mein Denken, mein Fühlen und mein Wollen. Das, was wir mit Seele beschreiben, bis ins Tiefste der menschlichen Existenz hinein. Was die Bibel vielleicht mit Geist meint. Alles, der ganze Mensch. Und jede Nachfolge beginnt wo? Jede Nachfolge beginnt bei Jesus. Vielleicht kann ich hier noch kurz was zusagen. Das sind also die drei Teile hier und das ist der Vorhang, den habe ich mal hier unten hingesetzt, der war eigentlich zwischen dem Heiligen und Allerheiligsten. Man konnte in das Allerheiligste gar nicht rein, einmal im Jahr bloß ging der Hohenpriester dort rein. Sonst durfte niemand in das Allerheiligste. Aber da kommen wir noch dazu, nur dass ihr nicht fragt, was ist denn das für ein Teil hier. Das soll der Vorhang darstellen, der dazwischen hing. Und von dem wir ja dann auch im Neuen Testament lesen, dass er zerrissen ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber das nur nebenbei. Also Nachfolge beginnt immer bei Jesus. Und wenn wir uns mal jetzt die Stiftshütte anschauen, in den Vorhof der Stiftshütte trat man durch eine Tür ein, hier vorne, die aus vier Feldern mit einem vierfarbigen Stoff, den sogenannten Messiasfarben, sozusagen gestaltet war. Ein ganz besonderes, die Messiasfarben. Ich möchte heute nicht drauf eingehen, weil das wäre nochmal ein extra Thema. Aber das ist auch ganz interessant. Irgendwann werde ich das sicher mal nachholen. Vielleicht verstehen wir jetzt anhand dieses Bildes besser, warum Jesus im Johannesevangelium sagt, ich bin die Tür. Dann meint er hier, sicherlich hat er auch an die Stiftshütte gedacht, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden. Johannes 10, 9. Jesus ist die Tür zum Heil. Es gibt keine andere Tür. Wenn es um die Frage des Heils geht, gibt es keine andere Tür laut Bibel als Jesus Christus. Und ganz praktisch heißt das, wenn du heil werden willst, nicht nur körperlich, wenn du heil werden willst, nämlich heil im Sinne des ganzen Lebens, wenn du heil werden willst, dann musst du dich im Gebet an Jesus wenden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Bei ihm beginnt alle Nachfolge. Wenn wir nun in den Vorhof eintreten, sehen wir als erstes den Brandopferaltar. Dieser Altar bestand aus mit Kupfer überzogenem Akazienholz. Da dürfen wir jetzt nicht an unser Akazienholz denken, was wir so kennen in Deutschland. Nein, das ist Akazienholz, was in der Wüste gewachsen ist. Es gibt kein härteres Holz, ja, als dieses Akazienholz. In der Mitte des Opferaltars war ein Gitter, hier, welches von unten mit Luft versorgt wurde, damit das Feuer brannte. Dort war das Feuer am heißesten. Das Feuer, das ist ein Bild für den Zorn Gottes über die Sünde der Menschen. 5. Mose 4, 24 lesen wir das. Der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Vor Gott ist Sünde keine Bagatelle. Der Preis, das lesen wir im Römerbrief, den ein sündiges, gottloses Leben fordert, ist der Tod. Deswegen schauen wir uns doch mal um. Überall ringsrum, ja, sind wir vom Tod umgeben. Und wir ahnen ja auch, irgendwann trifft es uns mal. Der Sünde sollt, sagt der Römerbrief, ist der Tod. Aber das ist nicht nur der körperliche Tod gemeint, sondern eben auch der Tod des ganzen Menschen, auch, dass wir geistlich tot sind, keine Beziehung zu Gott haben können. Und um diesem Tod zu entgehen, sollten die Israeliten ein Schaf, ein Lamm opfern. Sie brachten also das Schaf, das Lamm mit, jeder Israelit, und dann stemmten, so waren sie in dem Vorhof sozusagen, stemmten ihre Hände auf den Kopf dieses Lammes als Zeichen dafür, dass ihre Sünde jetzt auf dieses Lamm übergeht. Dann mussten sie es eigenhändig schlachten, bevor es der Priester auf dem Brandopferaltar verbrannte. Dieses Opfer erinnert uns daran, die Sünde kostet Blut und Tod. Das größte Problem, das die Welt hat, ist nicht der Klimawandel. Das größte Problem ist die Sünde der Menschen. Daran erinnert der Opferaltar, gleich wenn man reinkommt in die Stiftshütte, als erstes. Das ist das Problem. Warum haben wir den Klimawandel? Ja, weil wir Menschen so gierig sind. Deswegen. Ja, ist eine Ursache vielleicht. Des Weiteren muss man sagen, steht auch in der Bibel, dass die Welt ächzt unter der Verlorenheit. Das heißt also auch, die ganze Schöpfung ist betroffen von dieser Verlorenheit. Ja, das hängt alles zusammen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann verstehen wir das auch. Dann wissen wir auch, wo das herkommt. Das eigentliche Problem ist nicht die Klimakatastrophe, das eigentliche Problem ist die Sündenkatastrophe. Als Jesus zur Taufe an den Jordan kam, sagte Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus war Gottes Lamm, das am Kreuz blutete und starb. Wenn wir jetzt diesen Brandopferaltar sehen, verstehen wir vielleicht, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Es gibt Zeitgenossen, die heute sagen, wie kann Gott so grausam sein? Aber dann verstehen wir das auch, warum Jesus am Kreuz sterben musste, verbluten musste, dort den Tod schmecken musste. Für unsere Sünde, sagt die Bibel, wurde Jesus am Kreuz geschlachtet. An diesem Opfer Jesu vorbei kann ich nicht Christ sein. Christsein beginnt immer mit der Anerkennung des Kreuzes Jesu. Ich erinnere mich noch als Kind, als ich noch nicht so bewusst glaubte, habe ich mich immer gefragt, ja, Gott gibt's, aber wozu Jesus? Und ich meine, dass vielen Menschen das so geht, denen sozusagen dieses noch nicht klar ist. Gott ja, aber wozu Jesus? Es beginnt, indem ich das Ja dazu spreche, dass Jesus auch für mich gestorben ist. Nicht nur für irgendwelche Welt, für irgendwelche Menschen, nein, ganz persönlich für mich. Und das ist eigentlich so befreiend und schön. Denn wer Jesus nachfolgt, muss seine Sünde nicht mehr selber tragen. Und er muss sie auch nicht immer auf andere mehr schieben. Ja, warum schieben wir immer unsere Schuld auf andere? Weil wir sie selber nicht tragen können. Aber dieses Opfer reicht für die Schuld aller Menschen. Auch für die Schuld von dir und von mir. Die Frage ist, glaubst du das? In Markus 16,16 heißt es, wer glaubt, der wird selig werden. Wenn wir weitergehen, hinter dem Brandopferaltar sehen wir das Waschbecken. Es bestand ebenfalls aus Kupfer und war gemacht aus den Spiegeln der Frauen. Kann man in der Bibel nachlesen. 2. Mose 38,8, wer es nicht glaubt. Aus den Spiegeln der Frauen. Hat auch eine Bedeutung. Also wie kann man sich eigentlich im Kupfer spiegeln? Also man kann Kupfer so weit polieren, dass man sich spiegeln kann. Man sieht zumindest seine Runzeln im Gesicht. Ja? Man sieht vielleicht nicht die Bartstoppeln. Aber man sieht schon, damals war das schon was Tolles, ja, dass man sich überhaupt sehen konnte im Spiegel. Den Priestern diente dieses Wasserbecken als Wasserquelle für die rituellen Waschungen. Also die Priester mussten sich immer waschen, bevor sie hier in das Heilige reingingen. Sie durften nicht ungewaschen da reingehen. Außerdem wurde mit dem Wasser der mit dem Wasser die Opfergefäße und die Geräte gereinigt, die man hier benutzte. Ja, wurde ja alles blutig und so weiter und so fort. Das wurde mit dem Wasser hier gereinigt. Übrigens im Tempel später war das ein Riesenbecken. Ja, das ist ja hier die transportable Stiftshütte, da war das nicht so groß. Wenn man sich da mal das anschaut, wie das dann im Tempel war, ein Riesenbecken war das gewesen. Das Waschbecken, an was erinnert das eigentlich? Was steht da entgegen? Das Waschbecken erinnert zum einen an die Taufe. Merkt ihr? Zuerst muss ich hieran glauben, dann ist die Taufe die Frage. Ja? Die Taufe. Markus 16,16 heißt nämlich vollständig, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aber noch eine andere Reinigung meint das Waschbecken. In Epheser 5,26 lesen wir, Christus hat uns gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, die Taufe ist der Anfang, aber wir müssen immer wieder gereinigt werden. Und wie geht das eigentlich als Christen? Wir haben ja nicht so ein Waschbecken, wir haben zu Hause hoffentlich ein Waschbecken, aber nicht so ein Waschbecken wie hier mit den Spiegeln der Frauen. Wir kaufen den Spiegel im Supermarkt. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie Wasser und wie ein Spiegel, in den wir täglich schauen sollen, damit wir uns korrigieren können. Die Bibel gibt uns sozusagen Feedback darüber, wie wir sind. Lassen wir uns das gefallen? Manche haben die Rollen der Bibel verdreht. Sie kritisieren die Bibel, statt sich von der Bibel kritisieren zu lassen. Merkt ihr das Problem? Nachfolge heißt, täglich in den Spiegel Gottes zu schauen. In sein Wort. Wenn du das nicht tust, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du unsicher bist. Es ist ja genauso, wenn wir morgens aus dem Haus gehen und nicht in den Spiegel reinschauen würden, wären wir unsicher. Ja, stehen meine Haare, außer der keine Haare mehr hat, ne? Aber stehen meine Haare, wie sehe ich aus, habe ich mich überall rasiert? Wenn du nicht regelmäßig da reinschaust in das Wort Gottes, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du im Glauben unsicher bist und nicht weißt, wie du dich im Sinne Gottes bewegen kannst. Das ist der Grund, warum wir uns täglich mit dem Wort Gottes beschäftigen sollen. Tust du das? Gehen wir nun weiter in das Heilige. Das Heilige und Allerheiligste, wobei ich habe es vergessen, doch, hier ist das Waschbecken nochmal, das habe ich hier. Ja, das stand also hier. Das ist übrigens ein Modell, das steht im Timna-Park in Israel. Dort hat man sozusagen die Stiftshütte nochmal nachgebaut. Und kann man also sie sehen, früher gab es ja mal eine Stiftshütte, die durch Deutschland, es kann sein, dass sie das ist, durch Deutschland tourte. Weiß nicht, ob ihr da gewesen seid, und wir waren da, die war sogar in Chemnitz, und da haben wir die besucht. Ich hatte sie damals mit meinen Kindern, mit den Christenlehrerkindern, die ich da unterrichtet hatte, sind wir zu dieser Stiftshütte gegangen, und da konnte man das sehr, alles sehr schön sehen. Ja, gehen wir nun weiter in das Heilige, also hier in den ersten Teil der Stiftshütte hinein. Das Heilige und das Allerheiligste waren überdeckt mit insgesamt 4 Decken. Einige Bibelübersetzungen meinen, bei der äußeren Zeltplane, ich gehe jetzt nicht auf alle Zeltplanen ein, wobei die auch eine Bedeutung haben, aber das will ich jetzt nicht machen, weil das würde zu weit führen. Bei der äußeren Zeltplane handle es sich um Dachsfelle. Richtiger ist vermutlich, also auch in der Luther-Übersetzung heißt das so, vermutlich war es aus dem Fell der Seekühe, die es am Roten Meer gibt. Die sehen so aus. Seekühe leben zwar im Wasser, müssen aber alle 1 bis 2 Minuten auftauchen, um Luft zu holen, sind also Lungenatmer. Erinnert uns daran, Jesus kam in die Welt, er war aber eigentlich nicht für die gottlose Welt gemacht. Seine eigentliche Heimat war im Himmel, die Welt Gottes. Und dennoch hat er sich enteignet dieser Herrlichkeit und diese Welt gekommen. Man kann sich fragen, wie kann man nur diesem bedeutsamen Zelt so ein unbedeutendes Äußeres geben? Naja, Gott hat es so befohlen. Wir hatten es in der ersten Einheit so gehört. Der Bauplan steht direkt in der Bibel, könnt ihr nachlesen. Im Alten Testament, im Mosebuch steht das, zweites Mosebuch, kann man den Bauplan der Stiftshütte sehen. Bis auf die kleinsten Maße ist da alles festgelegt. Warum so ein unbedeutendes Äußeres, so grau, so dass jeder Beduine vorbeiging und sagt, ja, was ist das dort, ja, läppig, ja. In Jesaja 53, 3 bis 4 lesen wir es. Da lesen wir Folgendes über den Messias. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Viele Menschen sehen auf den christlichen Glauben nur von außen, mit Verachtung. Du immer mit deinem Jesus. Naja, wenn es dich glücklich macht, ich weiß nicht, was das soll. Wenn du die Schönheit Jesu sehen willst, dann musst du hineingehen. Das steht übrigens immer in der Bibel. Paulus benutzt oft das in Christus. Du musst in Christus sein. Du musst hineingehen mit Haut und Haaren. Solange du auf der Zuschauerposition bleibst, ist Christsein tatsächlich gähnend langweilig und auch sinnlos. Du musst hineingehen, so wie du auch, wie damals man in die Stiftshütte hineingehen musste, um die Schönheit der Stiftshütte zu sehen. Sie war nämlich innen ausgelegt mit Gold. Und wenn man hochschaute, sah man die innere Decke, die war wieder mit den Messiasfarben. kunstvoll gestickt. Du musst hineingehen, dann wird deine Seele berührt. Von außen ist da nichts zu machen, du musst hineingehen. Man sah in der Stiftshütte die Stickereien, das Gold, das Licht und den Duft. Und dann kommen wir zu dem ersten Teil, was da stand. Das war der sogenannte Schaubrottisch aus goldüberzogenem Akazienholz. Merkt ihr, draußen war es Kupfer, jetzt wird es Gold. Jetzt erleben wir nämlich die Schätze auch des christlichen Glaubens. Wir kommen jetzt zu den Schätzen des christlichen Glaubens. Das erste sind die Notwendigkeiten. Ich kann an dem Opfer nicht vorbei. Ich muss es akzeptieren. Ich muss es glauben. Ich muss getauft sein. Ich muss mich reinigen. Aber jetzt komme ich hinein, so wie die Priester sich reinigen mussten täglich. Ja, hat ja auch was zu sagen. Warum müssen sich die Priester täglich reinigen? Das ist ein Bild auf das, dass wir uns in dem Wort Gottes täglich reinigen. So, und jetzt sind wir also da drinnen. Schaubrottisch. Zuerst sah man also diesen Schaubrottisch. Jeder der 12 Stämme des Volkes Israel brachten jede Woche ein gebackenes Brot zur Stiftshütte, damit die Priester es auf den Schaubrottisch legten. 6 auf die eine Seite, 6 auf die andere Seite. Hier habe ich es nochmal als Darstellung. Diese wöchentliche Zeremonie sollte das Volk permanent daran erinnern. Ihr seid zwar an einem lebensfeindlichen Ort, in der Wüste waren sie ja, dort wo es nichts zu essen gibt, dort wo man eigentlich nicht lebt. Aber ich, Gott, trage euch hindurch. Ihr müsst nicht selber kämpfen, sondern ich sorge für euch. Seht doch her, ihr habt jeden Tag Brot genug, weil ich euch das Manna schenke. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, meine Last ist leicht. Das geht in die gleiche Richtung. Nachfolge heißt aufhören, sinnlos zu kämpfen. Wie viele Christen kämpfen verbissen und werden dadurch immer verbissener? Wenn sie doch nur das Wort Gottes hören würden, fürchte dich nicht, glaube nur. Fragt euch doch mal, kämpft ihr noch einen sinnlosen Kampf oder vertraut ihr schon? Nachfolge bedeutet wirklich in erster Linie nicht Kampf, sondern in erster Linie Vertrauen. Als Jesus die Jünger auf den See Genezareth in den Sturm schickte, ihr erinnert euch, da waren sie im Sturm, was sollten sie dort lernen? Große Preisfrage, kämpfen? Das taten sie. Sie kämpften wie die Wilden. Das kann man richtig nachempfinden, wenn man diese Geschichte liest. Nachher merkten sie bloß, wie sinnlos das war. Denn nicht ihr Kampf rang den Sturm nieder, sondern das einhaltgebietende Wort Jesu. Vertrauen sollten sie lernen. Ich hoffe, dass das mal so richtig in die Seele reingeht, in unsere Seele reingeht. Ja, wir kämpfen immer wieder, wir kommen immer wieder in dieses Kämpfen hinein. Und dann, mir geht es manchmal so, dann, wenn ich so einen lichten Moment habe, ja, oder Gott mir so einen lichten Moment schickt, dann merke ich, Mensch, warum kämpfst du eigentlich? Vertrauen ist viel besser. Ich glaube, dass Gott uns in erster Linie Vertrauen schenken möchte. Und überleg doch mal, warum du gerade innerlich so angespannt bist. Vielleicht liegt es ja daran, dass du so sinnlos kämpfst. Nein, der Opfer, dieser Schaubrottisch erinnert uns daran, Gott trägt uns hindurch. Und deswegen dürfen wir auch getrost in die Zukunft gehen, nicht mit Angst, sondern getrost in die Zukunft gehen, weil wir wissen dürfen, er trägt auch uns hindurch. Dieser Schaubrottisch steht dafür. Das nächste Teil, was es in der Stiftshütte gab, war der Räucheraltar. Nachfolge heißt also das alles. Ja? Nachfolge heißt zu vertrauen. Und jetzt kommen wir zum Räucheraltar. Auch er war mit goldüberzogenem Akazienholz gefertigt. Auf ihm wurden unablässig wohlriechende Harze, Räucherwerk verbrannt. Vom Neuen Testament her wissen wir, was das Bild bedeuten soll. Das Bild ist ein Bild für das unablässige Gebet. Nachfolger Jesu beten. Das lebendige Gebet ist eine Lebensäußerung der Nachfolge. Und die Bibel weist uns an vielen Stellen immer wieder darauf hin, wie verheißungsvoll das Gebet ist. Der Räucheraltar besaß an den vier Ecken vier Hörner. An was erinnern uns diese Hörner hier? Das sind nämlich Stierhörner, Nachbildungen von Stierhörnern. Warum? Stierhörner. Weil Stiere stark sind. Gebet ist machtvoll. So kräftig wie Stierhörner. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, stolpern wir wieder über die Gebete der Heiligen. Was steht da drin? Sie werden Gott in einer goldenen Schale dargereicht. Und Gott vergisst kein einziges Gebet. Das sollten wir uns mal zu Herzen gehen lassen. Und wie sehr vernachlässigen wir oft das Gebet. Dabei ist es uns gegeben als eine starke Macht. Vielleicht haben wir es ja 1989 erlebt, ich weiß es nicht, aber da haben viele gebetet. Ja, das weiß ich auf alle Fälle. Vielleicht ist das so ein Bild dafür auch. Warum soll nicht auch heute Gebet eine starke Kraft sein in unserem Glaubensleben? Gott hat uns das verheißen, hat uns das zugesagt. Dann sollten wir es doch bitte auch in Anspruch nehmen. Als dritter Gegenstand stand im Heiligen der siebenarmige Leuchter. Seine Öllämpchen brannten immer Tag und Nacht und das war das einzige Licht in der Stiftshütte. Die Priester, die in der Stiftshütte waren und sich aufhielten, waren ganz umgeben von diesem Licht. Nachfolge bedeutet, sich ganz und gar mit dem Licht Jesu zu umgeben. In das Licht Jesu einzutauchen, da haben wir es wieder in Jesus zu sein. Die fehlenden Fenster in der Stiftshütte verhinderten das Zwielicht. Gottes Weisheit braucht nicht weltliche Ideologien. Nein, seine Weisheit ist umfänglich vollkommen. Gott ist vollkommen. Wir werden schwache Nachfolger sein, wenn wir uns zwielichtigen Lichtquellen öffnen. Wir Christen sollen nämlich merken, wenn ich wir, wer sonst, wenn uns Ideologien untergejubelt werden, das sollen wir merken. Oder wir manipulativ in unserem Denken beeinflusst werden sollen. Egal, ob es Gender-Ideologie ist, egal, ob es Ideologie von links ist oder von rechts oder von der Mitte. Wir haben von unserem Herrn alle Voraussetzungen dafür bekommen, eben nicht Mitläufer zu sein. Merkt ihr, wenn wir uns diesem Licht Jesu nicht aussetzen, wie schnell wir in der Gefahr sind, Mitläufer zu werden? Sondern wir sollen der Welt dienen. Und wie dienen wir am besten der Welt? Indem wir Salz und Licht dieser Welt sind. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Lehren der Religionen. Ich sage mal der Religionen, weil Christsein eigentlich keine Religion ist, sondern es ist eine Beziehung, es ist keine Religion. Wir haben uns früher mal gesträubt, Religionsunterricht, das kam dann in der DDR auf, aus diesem Grunde. Da haben wir gesagt, Religionsunterricht, wieso heißt das Religionsunterricht? Ja, es ist keine Religion. Eine Religion ist immer das, wenn ich von unten gucke, wie Gott ist. Aber Gott hat uns ja gezeigt, wie er ist. Religion denkt immer Gott. Wir brauchen aber nicht Gott denken, wir dürfen ihn lesen. Und sagen lassen, wer er ist. Und dann als letztes kommen wir in das Allerheiligste, dieser heiligste Bereich. Nachfolger leben den Willen Gottes. Das ist wie ein Leben im Auge des Sturms. Im Auge des Sturms, was ist dort? Da ist Ruhe und Frieden, wenn man von Frieden reden kann. Aber da ist Ruhe, auf alle Fälle. Da ist nichts, ja? Wenn man im Auge des Sturms ist, kann einem nichts passieren. Ringsrum tobt die Welt, aber im Auge des Sturms ist Ruhe. Jesus war im Zentrum des Sturmes, als er nämlich im Boot war. Im Zentrum des Auges, des Sturmes, Ja, deswegen war es so ruhig. Man wundert sich ja, warum schläft Jesus im Boot und die Jünger und alles tobt? Weil er im Willen Gottes war, im Zentrum, in dem Auge des Sturmes war er. Im Willen, Zentrum des Willens Gottes. Bist du im Zentrum des Willens Gottes? Das Allerheiligste ist wie das Auge im Sturm. Alle Maße des Raumes sind gleich. Und in der Mitte stand der sogenannte Gnadenstuhl, die Bundeslade. Der vollkommene Wille Gottes, da drinnen waren die zwei Gebotstafeln. Das Ziel der Nachfolge ist es, im Willen Gottes und aus dem Willen Gottes zu leben. In Matthäus 5, 48 wird uns das gesagt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist uns gesagt. Er hat uns Platz gemacht im Auge des Sturms. Mitten im Chaos dürfen wir uns dort aufhalten. Hoffentlich merken wir uns das, wenn es mal so richtig dicke kommt. Was für ein Vorrecht ist es doch im Plan B, in der Nachfolge Jesu leben zu dürfen. Und Gott schenke uns da wirklich Wachstum und auch Segen. Amen.